In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 3. Februar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Der Themenüberblick. Dezentrales Impfregister wünschenswert. Ein Impfregister sollte so schnell wie möglich kommen, so der Ton des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der Landesbeauftragte für Datensicherheit Stefan Brink darf uns jetzt dazu ein Lied singen, das heißt erläutern, was möglich ist. Stuttgart 21 ohne Brandschutz? Eine alte Meldung, aber jetzt wollen die Stuttgart 21-Kritiker sehen, und zwar die Berechnungen oder zwangshaft für den Projektleiter, den Projektchef Olaf Drescher. Proteste in Freiburg gegen türkische Luftangriffe auf Rojava. Am Dienstag wurde in Freiburg protestiert. Radio Dreieckland hat aufgezeichnet.
Wir sind verbunden mit Herrn Brink, Stefan Brink, dem Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, und wir sprechen heute über ein möglich kommendes Impfregister. Guten Tag, Herr Brink.
Freut mich. Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Kretschmann hatte in einer letzten Ministerpräsidenten- oder in der Ministerkonferenz gesagt, dass man sich darauf verständigt hätte, das Impfregister müsse nun schnell kommen. Wie soll denn dieses Impfregister aussehen, dieses Zentrale?
Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Wir wissen zum einen nicht, ob es wirklich zentral sein muss. Da haben wir Datenschützer tatsächlich andere Vorstellungen. Wir würden immer bevorzugen, dass eine solche Datensammlung, da geht es ja um sensible Daten, um Gesundheitsdaten, um Daten, für die sich auch viele interessieren, also das muss besonders sicher sein, dann würden wir uns vorstellen, dass das Ganze dezentral gemacht wird. Also wenn es irgendwie geht, in den Ländern solche Register geführt werden, wenn sie überhaupt erforderlich sein sollten, oder halt in den Kommunen. Und diese Frage ist offen. Offen ist auch noch, wie diese Register befüllt werden. Das heißt, wie die Gesundheitsdaten dort reinkommen, ob die Bürgerinnen und Bürger, was wir immer vorzugswürdig finden, sich freiwillig dort anmelden können und ihren Impfstatus hinterlegen, oder ob das geschieht, indem Daten eingesammelt werden von anderen Stellen, von den Testzentren oder von den Impfzentren oder von den Ärzten oder den kassenärztlichen Vereinigungen. Das sind Fragen, die ja wirklich sehr genau betrachtet werden müssen und wo man gute Antworten finden muss. Wir Datenschützer haben da eine ganz klare Position.
Sie sind nun ja auch nicht vollständig loszulösen von der Landesregierung, jetzt unter Grün-Schwarz. Inwiefern treten Sie da für eine dezentrale Lösung ein, obwohl, wenn man sich das Thema anguckt, hauptsächlich zentrale Lösungen im Mittelpunkt sind?
Ja, insofern ist es gut, dass wir als Landesbeauftragte zwar Teil des Staates Baden-Württemberg sind, aber eine vollständig unabhängige Position haben. Das heißt, wir finden zu allen Fragen der Datenverarbeitung der Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg eine eigenständige Ansicht und Position, die sich im Wesentlichen auf die Datenschutzgrundverordnung und auf das Landesdatenschutzgesetz stützt. Und da kommt es durchaus mal vor, dass wir nicht, jedenfalls am Anfang der Debatte, nicht vollständig auf einer Linie mit der Landesregierung liegen. Dass wir aber eben ganz stark dafür arbeiten, dass am Ende bei dem, was im Land und auch im Bund gemacht wird, möglichst weitgehend unsere datenschutzrechtlichen Positionen berücksichtigt werden. Also wir sind auch in gewisser Weise nicht nur unabhängig, sondern auch eine kritische Institution.
Viele Daten liegen jetzt beim Robert-Koch-Institut oder in den Gesundheitsämtern vor Ort. Wäre es Ihrer Meinung nach nicht am sinnvollsten, einfach den Austausch zwischen diesen Stellen, den Ämtern, was Daten angeht, mit einem sehr leicht zu bedienenden Tool zu ermöglichen?
Ja, wenn es dieses Tool gäbe, könnte man darüber nachdenken. Aber wir haben ja schon in der Pandemie festgestellt, dass die Kommunikation auch gerade zwischen den Gesundheitsämtern, Landesgesundheitsämter und Robert-Koch-Institut, dass das alles andere als einfach ist. Da gibt es viele Hürden, die technischer Natur sind, weil die Kommunikation, die Verknüpfung einfach nicht gut genug ist. Die Frage, ob man nicht einfach Daten irgendwo einsammeln könnte, das sehen wir sehr kritisch. Die meisten Daten, von denen Sie eben gesprochen haben, zum Beispiel die, die bei Ärzten liegen oder in den Impfzentren oder bei den Gesundheitsämtern liegen, sind nicht für den Zweck erhoben worden, in ein Impfregister hineingebaut zu werden. Das heißt, wir haben es tatsächlich in so einer Konstellation mit einer sogenannten Zweckänderung zu tun. Und das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wir Datenschützer bestehen immer darauf, dass bevor Daten erhoben werden, gerade von staatlicher Seite aus, allen Beteiligten klar sein muss, wofür das geschieht, dass die Zwecke eindeutig beschrieben sind und dass man sich im Nachhinein auch dran hält. Wenn jetzt, wie in diesem Fall, darüber diskutiert wird, ob man Daten, die man zu anderen Zwecken erhoben hat, etwa zu Zwecken der Gesundheitsämter oder der Ärzte, wenn die jetzt zweckentfremdet werden sollen, dann ist das immer auch mit einem gewissen Vertrauensverlust verbunden. Und das ist das Letzte, was wir in der Pandemie brauchen, dass die Bürger sich sagen, naja, eigentlich hatte ich ja meine Daten meinem Arzt oder dem Impfzentrum gegeben, um geimpft zu werden und nicht, um nachher überwacht oder kontrolliert zu werden. Also da muss man sehr genau aufpassen. Es ist nicht ausgeschlossen, auch solche Zweckänderungen auf gesetzlicher Grundlage durchzuführen. Aber da muss man wirklich sehr genau hinschauen, ob es nicht andere, bessere Möglichkeiten gibt. Ich glaube tatsächlich, im ersten Schritt kann man das auch auf freiwilliger Basis machen und ein Impfregister auf Basis solcher Einmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern zusammenbauen.
Sie sprechen jetzt gerade von personalisierten Daten, also wo wohne ich, Telefonnummer, Nachname, Vorname. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Daten darzustellen, nämlich in einer anonymisierten Form. Und jetzt stellt sich bei mir die Frage, inwiefern wäre es denn einfach möglich, diese Daten, die in großer Zahl vorhanden sind, in einer statistisch anonymisierten Form irgendwie darzustellen, sodass sie sozusagen ein bestimmtes Gros und eine bestimmte Abbildung der Datenlage, wie viele Leute sind geimpft, in welchem Landkreis, ohne jetzt zu schreiben, es ist Stefan Brink beispielsweise.
Ja, das ist eine gute Idee und das unterstützen wir auch von Datenschutzseite aus, sobald die Gesundheitsdaten, um die es geht, anonymisiert werden, sobald man sie also nicht mehr auf eine bestimmte Person zurückführen kann, weder auf den Namen noch auf andere äußere Umstände, sind die Daten aus unserer Sicht frei verwendbar. Sie unterliegen nicht mehr dem Datenschutz und können auch in ihrer anonymisierten Form, Sie haben es erwähnt, gute Zwecke erfüllen. Man bekommt so natürlich auch einen guten Überblick über Impfquoten zum Beispiel oder über die Frage, wo möglicherweise noch Informationen in der Bevölkerung fehlen. Das ist also ein guter Vorschlag, den wir sofort mitgehen und unterstützen, über statistische Untersuchungen und Erhebungen die Pandemie besser in den Griff zu bekommen.
Und abschließend wäre für mich noch die Frage, welche Form von Abfrage à la DSGVO könnten Sie sich vorstellen? Gibt es eine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, eine verpflichtende Notiz an Personen, eine Nachfrage, die Sie auch gerade schon erwähnt haben, wenn die Daten denn benutzt werden, zu schicken?
Ja, da muss man wieder sehr genau schauen, welche Zwecke ich mit dem Impfregister verfolge. Wenn ich auf der einen Seite den Zweck verfolge, Ungeimpfte, also Personen, die gegen die Impfpflicht verstoßen, die wir dann möglicherweise haben, zu verfolgen und zu sanktionieren, stellen sich die Umstände natürlich ganz anders dar, als wenn es schlicht und ergreifend darum geht, Personen, die noch nicht vollständig geimpft sind, auf Impfangebote hinzuweisen und ihnen möglichst niedrigschwellig den Weg zu einer vollständigen Impfung zu ebnen. Das hängt dann wirklich ganz stark von dem Zweck dieses Impfregisters ab. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich in dem Bereich Impfdaten zu Forschungszwecken zu verwenden. Es gibt die Möglichkeit, Impfregister aufzubauen, um Nebenwirkungen zu erfassen und die Impfung insgesamt sicherer zu machen. Also da muss man sehr genau hinschauen. Wenn es am Ende darum geht, eine Impfpflicht durchzusetzen und diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, mit Strafen zu belegen. Dann allerdings ist der Druck auf die Betroffenen sehr hoch und auch die datenschutzrechtlichen Hürden sind für so ein Impfregister hoch.
Das war Stefan Brink und sagt Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz. Danke für das Gespräch.
Sprecherwechsel im Aktionsbündnis Stuttgart 21 und ich bin es verbunden mit einem neuen alten Bekannten, und zwar mit Dieter Reicherter, neuer Sprecher im Sprechertriumvirat. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für den Anruf.
Jetzt sind Sie neuer Sprecher hier bei Stuttgart 21 und haben den alten Sprecher bzw. Dr. Eisenhardt von Leupe abgelöst. Das heißt, gibt es Neues zu vermelden oder bleibt die Richtung praktisch die gleiche?
An der Richtung wird sich sicherlich nicht viel ändern. Ich war ja seither schon Mitglied des Aktionsbündnisses und habe Eisenhard von Löber, der genau wie ich juristisch unterstützt, vor allem bei unseren juristischen Verfahren. Und von daher, er wollte etwas langsamer tun und deshalb bin ich jetzt aufgerückt.
Wir haben ja meistens immer das gleiche Thema. Es geht um Stuttgart 21, sprich, dass ein Bahnhof, der oberirdisch ist, runtergebuddelt werden soll und plötzlich nur noch eine Bahnstation im praktischen Sinne des Wortes ist. Aber wir haben auch ein anderes Thema immer wieder verfolgt. Das waren sozusagen die Fluchtmöglichkeiten, wenn es unten im Tunnel brennen sollte. Das ist was ganz anderes, als wenn man oben ist und irgendwie nach rechts und links weg kann. Und jetzt geht es hier schlicht und ergreifend um die Zwangshaft für den S21-Chef. Sprich, sie wollen bei der ganzen Diskussion um die Möglichkeiten, aus dem Tunnel zu fliehen, da ein bisschen härter vorgehen. Um was geht's denn überhaupt bei dieser Zwangshaft, beziehungsweise wo haben Sie da angesetzt? Wo ist das Problem?
Ja, wir müssen jetzt mal da heftiger werden, denn die PSU, heißt die S21-Gesellschaft, die Tochterfirma der Bahn, die das plant und baut, die hat schon 2014 behauptet, dass sie diese Evakuierung von Menschen im Brandfall beherrscht. Wir sprechen jetzt von den Tunneln. Sie hatten ja vorher den Bahnhof erwähnt. Aber viel kritischer noch sind die Tunnelröhren. Das sind etwa 60 Kilometer so unter Stuttgart durch. Da geht es jetzt darum, dass die PSU, wie gesagt, behauptet, sie beherrscht, dass wenn ein Zug brennend liegen bleibt, kann sie die Menschen rausholen. Wir reden von 1757 Menschen, das ist das Maximum in einem Zug. Da hat sich inzwischen herausgestellt, dass die Bahn das nicht beherrscht. Und diese Simulationen, das sind Computersimulationen, von denen sie immer gesprochen hat, die das belegen, dass es die für den Brandfall überhaupt nie gegeben hat, sondern nur für ein sogenanntes Kaltereignis, wenn also ein Zug liegen bleibt und die Menschen da evakuiert werden, also wenn der Motor ausfällt oder der Strom ausfällt. Das kann man nicht vergleichen mit dem Brandfall. Wie dem auch sei, die PSU hatte sich verpflichtet, uns Einsicht in Simulationen zu gewähren. Und das geht jetzt schon über 2 Jahre, dass sie diesen Vergleich, der beim Verwaltungsgerichtshof geschlossen wurde, nicht einhält. Es gibt immer neue Ausreden. Die neueste Ausrede ist, dass die Simulationen gelöscht worden seien. Es gibt aber überhaupt keinen Nachweis. Wir haben alles versucht, da Klarheit zu schaffen. Und jetzt sind wir eben der Meinung, dass die Zwangshaft, es geht ja zunächst mal um die Androhung. Die PSU kann ja ihren Vergleich erfüllen, wenn sie Einsicht in die Simulation gewährt. Dann wäre es ja gut, wir haben jetzt kein Interesse daran, den Geschäftsführer dauerhaft einzusperren, sondern wir wollen diese Simulationen nachprüfen. Darum geht es jetzt bei der ganzen Sache. Und wie gesagt, wir müssen jetzt da mal zu härteren Mitteln greifen.
Tatsächlich oder gäbe es noch andere Möglichkeiten? Wir in der Redaktion haben mal kurz darüber gesprochen und gemeint, naja, ist schon ziemlich, wie soll ich das ausdrücken, zwangshaft. Es klingt irgendwie nicht so gut, das heißt ziemlich schlechte Stimmung.
Ja, das klingt nicht gut, das ist ja klar. Die andere Möglichkeit wäre ein Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro. Aber wir reden von einem Milliardenprojekt der Bahn und da wären 25.000 Euro kein Mittel, um jetzt wirklich aufzudecken, was in den Simulationen da vor sich gegangen ist. Übrigens, wenn die tatsächlich gelöscht wären, dafür gibt es ja bislang keinerlei Nachweis, aber wenn sie gelöscht wären, könnten sie technisch ohne weiteres wiederhergestellt werden. Damit wären wir ja auch zufrieden. Aber die Bahn steckt einfach den Kopf in den Sand und schiebt das Problem vor sich her.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da gibt es irgendein Gutachten, das bescheinigt, dass Stuttgart 21, sprich die Röhren, tatsächlich in irgendeinem Unfallsfall, da mache ich mal das Fragezeichen hin, sicher sind, dass die Menschen da raus können. Und ja, das haben sie dann irgendwie dokumentiert, haben aber die Grundlagen dazu, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind, praktisch gelöscht. Und jetzt haben wir nur noch ein Blatt Papier, auf dem im Grunde genommen steht, okay, ihr kommt raus.
Ja, so ähnlich. Ich muss auch klarstellen, es gab nie ein Gutachten, sondern es gab nur die Behauptung der Bahn und die Behörden haben das einfach so geglaubt und übernommen. Es gab nie ein Gutachten. Und wenn die Simulationen tatsächlich jetzt gelöscht sind, dann können die Bahn überhaupt gar nichts mehr nachweisen.
Muss die Bahn das nachweisen?
Ja, also spätestens bevor es 21 in Betrieb geht, müssen die das nachweisen. Ja klar, es wäre ja grob fahrlässig, da Züge fahren zu lassen und die Menschen zu gefährden. Das Verrückte dran ist, dass wenn da tatsächlich was passiert, ein Zug brennend liegen bleibt, dass dann im längsten Tunnel, der heißt Filtertunnel, zwei weitere Züge dahinter sind, weil der Tunnel fast 10 Kilometer lang ist. Und dann müssen 3 Züge gleichzeitig evakuiert werden. Dann sprechen wir von über 5000 Menschen. Und wenn es da brennt und sich dieser tödliche Brandrauch ausbreitet, dann gibt es einfach keinerlei Chance, dass die Menschen lebend rauskommen.
Nun wird aber Stuttgart 21 immer gebaut, weitergebaut. Die Preise, sprich die Kosten, gehen in die Höhe. Natürlich auch die Kosten, die verbaut sind. Und wenn dann kurz vor Schluss praktisch das Gutachten nicht entsprechend ist, dann würde ja sehr viel Geld praktisch verbaut worden sein. Und oben hat man auch schon angefangen, peu à peu mal ein bisschen den Bahnhof zurückzubauen. Das heißt, man kann dann gar nicht mehr richtig zurück.
Ja, die Sicherheit geht halt vor. Nehmen Sie mal ein Atomkraftwerk, das gebaut wurde und nicht sicher ist. Diese Beispiele gibt es ja auch. Und entweder wird das technisch halt auf einen Stand gebracht, dass das funktioniert mit der Evakuierung. Das würde konkret voraussichtlich bedeuten, dass eine dritte Röhre gebaut werden müsste, durch die die Menschen fliehen könnten und die Einsatzkräfte, Feuerwehr und Rettungskräfte zum Unglücksort fahren könnten. Und wenn man das nicht will, dann muss man entweder, um es ganz klar zu sagen, Gesundheit und Leben von vielen Menschen riskieren für einen Unglücksfall, oder man muss das Projekt beenden. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Und das Geld kann ja nicht der Maßstab für die Sicherheit der Menschen sein.
Jetzt zumindest werden härtere Bandagen angelegt und der Chef von Stuttgart 21, also von dem Projekt, nicht von den Projektgegnern, das ist Olaf Drescher, dem wird angedroht, praktisch entweder du rückst die Daten raus oder aber wir versuchen zumindest hier dich in Zwangshaft zu nehmen, dass du entsprechend die Daten rausrückst.
Ja, eine andere juristische Möglichkeit gibt es nicht. Und wir hatten ja im Vorfeld versucht, dass wir das gütlich erledigen. Denn wie gesagt, der Herr Drescher, seine Firma PSU, hat sich ja verpflichtet, die Daten rauszugeben. Es ist ja nicht so, dass wir was verlangen, was uns nicht zusteht, sondern es gibt den Vergleich und er ist rechtsverbindlich.
Nun malen die Mühlen allerdings, die juristischen Mühlen, entsprechend langsam oder korrekt. Korrekt heißt dann wieder langsam. Das heißt, bis wann wird man irgendwie von irgendeinem Ergebnis hören?
Ich denke, das geht schnell. Das Verwaltungsgericht in Stuttgart hat unseren Antrag abgelehnt mit einer, wie ich meine, ich bin ja Jurist, falschen juristischen Begründung. Es hat aber ganz klar gesagt, die Voraussetzungen für die sogenannte Zwangsvollstreckung liegen vor. Das Verwaltungsgericht meinte nur, dass ein Zwangsgeld ausreichend wäre. Da sind wir anderer Meinung. Es geht aber also, wie gesagt, nur darum, ob Zwangsgeld oder Zwangshaft verhängt wird. Und wir haben jetzt gestern schon den Beschwerdeschriftsatz abgesandt. Das geht jetzt an den Verwaltungsgerichtshof. Bei den ganzen juristischen Auseinandersetzungen um diese Simulation haben wir bis jetzt immer Recht bekommen beim Verwaltungsgerichtshof. Und deshalb sind wir auch sehr zuversichtlich.
Kann es sein, dass es doch auf dem Zwangsgeld hinausläuft? Und ist es dann ein einmal oder wäre es dann ein einmaliges Zwangsgeld oder kann das dann praktisch nach ein paar Monaten immer wieder erhoben werden, bis es endlich Daten gibt?
Ja, das ist dann nicht abschließend. Das wäre dann die erste Stufe, das Zwangsgeld. Und wenn angenommen, das würde bezahlt und die Simulationen würden weiterhin nicht herausgerückt, dann würden wir natürlich den neuen Antrag auf Zwangshaft stellen, mit der Begründung, dass das Zwangsgeld ja nichts genützt hat. Also die ganze Sache würde für die Bahn das Problem nur zeitlich verschieben, aber nicht lösen, wenn sie die Daten nicht rausrücken.
Ja, so Dieter Reicher da hier zum Zwangsgeld bzw. Zwangshaft für den Chef von Stuttgart 21, genauer gesagt für PSU, für den Chef vom Projekt Stuttgart-Ulm. Das ist praktisch diese Strecke, die da gebaut wird. Und es sollen Daten herausgerückt werden in Bezug auf die Sicherheit der Röhren im Brandfall. Bisher gab es nur Informationen zum Nicht-Brandfall, zum Kaltereignis. Aber das reicht einfach nicht aus. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Alles Gute Ihnen. Tschüss.
Vergangenen Dienstag flog die türkische Armee Luftangriffe auf das Flüchtlingscamp Mahmur, das jesidische Siedlungsgebiet Cengal und ein Dorf bei Drig in Rojava. Am Mittwoch, den 2. Februar, fand in der Freiburger Innenstadt eine Solidaritätsdemonstration mit etwa 150 Teilnehmenden statt, bei der die Luftschläge als abermalige Angriffe des türkischen Staates auf das kurdische Volk scharf verurteilt wurden. Bereits Dienstagnacht, kurz nachdem die Nachrichten des Angriffes bekannt wurden, versammelten sich etwa 70 MitgliederInnen der kurdischen Gemeinde und einige UnterstützerInnen am Freiburger Hauptbahnhof, um ihre Solidarität mit den Betroffenen in Kurdistan zum Ausdruck zu bringen. Bei der Kundgebung am Platz der alten Synagoge und dem anschließenden Demonstrationszug waren zahlreiche Fahnen mit den Farben der kurdischen Konföderation und der YPG zu sehen.
Auf Schildern war zu lesen: Stopp die kurdische Invasion in türkische Invasion in Südkurdistan und die Türkei setzt in Kurdistan Chemiewaffen ein. Das Fronttranspie des Demonstrationszuges trug die Aufschrift Rojava verteidigen. In den Redebeiträgen und Parolen wurden die Angriffe durch den türkischen Staat und dessen Verbündeten als Zitat Massaker an kurdischen Jugendlichen, Frauen und Kindern, Zitat Ende, bezeichnet und der Einsatz von Giftgas angeprangert. Auch die Waffenlieferungen aus Deutschland an die Türkei und die, Zitat, Bereicherung deutscher Unternehmen an Krieg und Vertreibung, Zitat Ende, wurden kritisiert. Auch ging es um den Angriff auf ein Gefängnis in Rojava, in dem 5000 KämpferInnen des Islamischen Staat einsaßen, von denen viele befreit werden konnten. Auch dies stellt eine weitere Bedrohung für die KurdInnen in der Region dar. Wir hören jetzt eine Rede, die auf der Solidaritätsdemonstration gehalten wurde.
Freunde und Freundinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir gestern erfahren haben, wurde gestern Nacht eine türkische Invasion hier auf dem Camp Rüstemcudi Mahmur, Şengal und Derik die Linie von Rojava zu brechen gestartet. Wir haben nur eins davon verstanden. Wie wir alle wissen, vor einer Woche in Hasseke haben die IS versucht, die 5000 ihrer Barbaren, die gefährlichsten Dschihadisten gefangen wurden, zu befreien. Leider, sozusagen, durch unsere Widerstand, unsere Kämpfer und Kämpferinnen, die mit ihrem Leben das verhindert haben, dass die IS noch einmal aktiv wird und die Menschlichkeit an Gefahr darstellt. Das haben sie mit ihrem Leben verhindert. Und die türkische Angriffe beten dafür, dass sie sagen, hey Leute, ihr habt unsere IS niedergeschlagen, jetzt wollen wir uns offen rächen. Und dafür sind wir da, wir protestieren gegen diese faschistische AKP-Mörder, Regierung und wir sagen, ihr wird nie gegen die Kurden eine Macht erlangen. Hiermit werden wir eine Demo starten und bitten die Kollegen drei Reihe, dass wir den Hass jetzt unsere Demo dann fortsetzen können. Vielen Dank für eure Kommen. Dankeschön, Dankeschön.
Wir hören jetzt ein Interview noch mit einer Person vom kurdischen Jugendkomitee Freiburg, das am Rande der Kundgebung geführt wurde.
Wir sind heute hier, da seit der Nacht vom 1.2. diesen Jahres, von Dienstag auf Mittwoch, hat die türkische Regierung angefangen, kurdische Gebiete mit Kampfflugzeugen anzugreifen. Das ist einmal das kurdische Flüchtlingslager Camp Mahmud bekannt. Da sind Kurdinnen und Kurden in den 90ern aufgrund von Repressionen im türkischen Gebiet, im türkischen Staat, dorthin geflüchtet. Dann ist es noch das Gebiet Schengal. Schengal müssten auch vielen Personen bekannt sein, da überwiegend nur das jesidische Volksgruppe dort lebt. Und 2014 gab es auch dort ein Massaker von Seite aus vom IS. Da sind auch mehrere tausend Personen ums Leben gekommen. Man kann keine genauen Zahlen nennen. Und das nächste Gebiet, wo noch gestern angegriffen worden ist, ist Nordsyrien, Rojava, das Kanton Dedek, nahe Kobane. Kobane ist auch vielen Personen sehr wahrscheinlich bekannt, weil auch dort 2014 ein Angriffskrieg gegenüber, also vom türkischen Staat stattgefunden hat. Und aus diesem Grund sind wir heute spontan hier. Wir haben jetzt spontan eben die Kundgebung hier gestartet und jetzt laufen wir noch durch die Stadt, um eben auf diese Angriffe im kurdischen Gebiet aufmerksam zu machen. Da das Ganze eben gestern Abend so gegen 20 Uhr stattgefunden hat, haben wir auch als kurdisches Volk in Freiburg spontan uns dazu entschieden, eben auf die Straßen zu gehen und eben dieses Leid, was die Bevölkerung, das kurdische Volk dort erlebt, eben auf die Straßen zu tragen, unsere Stimme zu erheben und zu sagen eben, dass wir das eben nicht akzeptieren, nicht akzeptieren können. Genau, Rojava ist auch ein großer Begriff, weil auch dort findet seit 2011, seit Beginn des arabischen Frühlings auch Widerstände statt, eben gegen Unterdrückung, gegen Besatzung und auch jetzt vor knapp einer Woche gab es dort eben einen bewussten Angriff auf ein Gefängnis, wo knapp 5000 IS-Häftlinge saßen, gab es einen bewussten Angriff auf das Gefängnis, eben damit eben diese Gefangene eben befreit werden und eben dort nochmal Chaos richten können. Nach diesen Angriffen gab es einen Widerstand in diesem Widerstand haben 121 Kämpferinnen und Kämpfer ihr Leben verloren, damit eben ein Chaos, ein Massaker, wie man das vor einigen Jahren gesehen hat, eben damit es verhindert wird. Und wir sind auch der Überzeugung und der Meinung, weil das eben gescheitert ist, weil das eben nicht funktioniert hat, dass der türkische Staat eben auf Rache ausgeht. Man muss noch dazu erwähnen, dass eben das kurdische Volk in Mahmud darauf hingewiesen hat, dass es keine normale Waffenangriffe waren, dass es keine normale Bomben waren. Man geht sehr, sehr höchstwahrscheinlich davon aus, oder dass es sich um chemische Giftgase handelt. Unsere Forderung als die kurdische Jugend und die kurdische Studierende ist, dass die Selbstverwaltung in Rojava, Schengal und Mahmud sofort anerkannt wird. Der Abzug der türkischen Gruppen aus Afrin, also in Rojava, Einrichtung von Flugverbotszonen zum Schutz der Zivilbevölkerung und ein sofortiges Treffen mit Abdullah Öcalan und das Ende seiner Isolation. Internationale Solidarität.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 3. Februar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Und zwar umsonst!
wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!